Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode vom Lichtblicke-Podcast. Und gerade jetzt im Wahlkampf stehen wir wieder vor vielen Problemen und vor allem vor vielen rechten Parolen, die uns tagtäglich irgendwie um den Ohren fallen. Und ja, sei es auf Arbeit, bei Familienfeiern oder in den sozialen Medien oder einfach auf offener Straße in der U-Bahn. Und ja, deswegen haben wir heute zwei Gäste zu Gast, die sich auf unterschiedlicher Weise mit diesem Thema halt beschäftigen, auch beruflich damit befassen. Und deswegen möchten wir einfach gerne heute diesen Raum nutzen, darüber zu reden. Und da bin ich ganz froh, dass wir einmal Lilly von Lovestorm hier haben.
Hallo.
Hallo. Und einmal Marco vom NDC.
Hallo.
Hallo. Und deswegen werden wir einfach gemeinsam über eure Erfahrungen sprechen, wie man mit Hass und Hetze umgehen kann, sich positionieren kann, aber auch wie Strategien entwickelt werden können, damit umzugehen. Und würde erstmal gerne damit anfangen, nach eurer persönlichen Motivation zu fragen. Nämlich, also was hat euch dazu motiviert, euch so intensiv damit auseinanderzusetzen mit rechten Parolen, ob offline oder online, damit zu beschäftigen? Gibt es vielleicht ein bestimmtes Erlebnis oder eine Geschichte, die eure Entscheidung geprägt hat oder ja, was ihr hier teilen möchtet? Wer möchte anfangen?
Zum Anfang gleich eine große Frage. Vielleicht, bei mir ist es, glaube ich, eher aus einer politisch-beruflichen Ecke, weil ich habe Journalistik studiert, wollte nicht klassische Journalistin werden, sondern irgendwie anderweitig arbeiten und habe dann die Medienpädagogik gefunden, als ich nach Berlin gezogen bin. Und bin jetzt seit 10 Jahren tatsächlich Medienpädagogin. Und ziemlich schnell, gerade auch in der Freiberuflichkeit, kam die Frage, gerade vom Schulen oder vom Bildungsbereich, hey, kannst du mal irgendwas zum Thema Cybermobbing machen? Kannst du irgendwas zum Thema digitale oder digitalisierte Gewalt machen? Und dementsprechend war das eigentlich einfach eine berufliche Anfrage aus dem Bedarf heraus, wo ich angefangen habe, beruflich mich damit zu befassen. Gerade aber auch bin ich natürlich auch aus Jugendzeiten sozialisiert mit der Punkgeschichte, mit linken Strömungen aus dem fränkischen Raum. Und also dementsprechend sehr, sehr früh natürlich auch gerade durch Nürnberger Geschichte und so weiter damit konfrontiert worden und eigentlich auch mit dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert, was uns in Deutschland schon passiert ist. Genau, und vielleicht um den Bogen noch zu machen, gerade auch dem Bogen zu Lovestorm, weil das auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ich war lange freiberuflich als Medienpädagogin, 7 Jahre, und habe mich insgesamt aber auch schon vorher eben mit digitalisierter Gewalt befasst und konnte das aber als Alleinunternehmerin ganz begrenzt nur machen. Dementsprechend ging das jetzt auch seit geraumer Zeit. Also es ging darum, erstmal zu checken, okay, was ist digitalisierte Gewalt? Wer sind die Tatpersonen, die das machen? Wer sind die Betroffenen? Was hat das für Auswirkungen? Empathieschulungen und so weiter. Und ich kam nach so einer langen Zeit echt an den Punkt, wo ich war so, okay, irgendwie geht das ja nicht weg. Also der Rechtsruck ist schlimmer und bedrohlicher denn je, zumindest so das Gefühl und was die Wahlergebnisse hoffentlich dann nicht zeigen. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, okay, wir brauchen irgendwas, wo wir üben können. Ja, und vielleicht müssen wir aufhören, die ganze Zeit nur nach dem Warum zu fragen und die Analyse zu betreiben, sondern in die Aktion kommen. Und gerade als ich an diesem Punkt war, habe ich Lovestorm entdeckt. Und Lovestorm hatte zu der Zeit sich mit Chatgruppen befasst und mit Hate in Chatgruppen. Und das ist das Kernstück auch davon. Dann im Endeffekt geht es da um Aktionstrainings zur digitalen Zivilcourage. Und damit bin ich jetzt viel mehr in diesem Thema wieder drin und habe auch ein Team dabei. Das heißt, ganz andere Ressourcen, zu diesem Thema zu arbeiten.
Mhm. Jetzt hast du schon die perfekte Überleitung gemacht. Deswegen würde ich jetzt einmal noch mal kurz nachfragen. Also Lovestorm gibt es ja seit 2017 und engagiert sich halt gegen Hetze im Netz. Was steckt noch mal dahinter? Also du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber wie arbeitet ihr genau?
Im Endeffekt kann man es so verstehen, Lovestorm, das Pendant zum Shitstorm. Und es hat sich natürlich auch 2016, 2017 eben formiert, als 2015 der Krieg bei uns auch an die Tür geklopft hat und Menschen aus Syrien kamen und natürlich im Internet irrsinnig viel Shit abging. Und genau, dementsprechend dem wollte Lovestorm was entgegensetzen und hat einen Trainingsraum entwickelt, wo Leute eben üben können, auf diesen ganzen Mist zu reagieren. Und eine der Grundideen, deswegen ist bis heute so das Basismodell von dem Raum, ist auch bis heute kostenlos für dich und deine fünf Freunde, weil die Idee einfach war so, hey, ich und meine fünf Leute, wir wollen was machen gegen den Online-Mist und dementsprechend wollen wir was üben und uns vorbereiten irgendwie darauf. Und das war der Start im Endeffekt. Ja, und seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen und eine längere Geschichte und dementsprechend sind verschiedene Angebote rund um dieses Thema, aber immer mit so einem aktionistischen, direkten Gedanken dahinter entwickelt worden.
So, Marco, nochmal zum Thema Kernfrage nach deiner Motivation. Und dann kannst du vielleicht auch was zum NDC sagen, wie zu überleiten.
Ja, zu meiner Motivation, politische Bildungsarbeit zu machen, ist für mich schon aus einem aktivistischen Hintergrund entstanden. Also genau, ich war sozusagen Anfang 20 in einem Jugendclub in Köpenick aktiv und da hatten wir oft Stress mit Nazis. Also genau, wenn wir Jugendlichen abends nach Hause gegangen sind vom Konzert oder so, wurden wir mit denen konfrontiert, ob wir das wollten oder nicht. Mhm. Und ich habe dann nach einem Studium gesucht und habe mich entschieden, soziale Arbeit zu studieren und wollte dafür ein Praktikum machen in der politischen Bildungsarbeit. Bin so aufs NDC gekommen. Ich habe dann dort diese Basisschulung gemacht, die geht so 6 Tage und war dann Teamer und habe so Schulprojekttage viel gemacht in Brandenburg und in Berlin. Und später dann die Weiterbildung als Argumentations- und Handlungstrainer. Und das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Und wir fahren durch die ganze Bundesrepublik, sage ich mal, und unterstützen Leute, die uns anfragen, ob das jetzt eine Gruppe ist oder ein Verein. Oder wir hatten auch schon SchulsozialarbeiterInnen, die uns angefragt haben. Also ganz unterschiedliche Leute, die eine Motivation da drin haben, wie du es am Anfang auch schon erzählt hast, zu sagen, ja, wir haben das im beruflichen Kontext, uns begegnen sozusagen menschenverachtende Einstellungen, Situationen, in denen wir uns sprachlos fühlen oder ohnmächtig und dann üben wir mit denen zusammen ins Sprechen zu kommen, auch ins Handeln zu kommen und so ein bisschen Leute schlagfertiger zu machen gegen rechts.
Mhm. Also das NDC ist das Netzwerk Demokratie und Courage, nur nochmal ausgesprochen für dir. Du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, was eure Ziele sind und wie ihr arbeitet, auch genau welche Anfragen ihr so bekommt. Wie hilft ihr den Menschen konkret, um ins Sprechen zu kommen, wie du genannt hast? Was gibt es da so für Angebote?
Also wir haben zum einen beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Argumentationstechniken, also wo es darum geht, zu schauen, was gibt es für rhetorische Mittel, schlagfertig zu sein, was gibt es vielleicht auch für Techniken, zu schauen, ah, okay, wenn ich mich in einer Diskussion befinde, wo es nur um Fakten geht. Das passiert öfter mal, dass Leute vielleicht auch nur vermeintliches Faktenwissen zu einem politisch-gesellschaftlichen Thema haben und da so ein bisschen von weg auch zu kommen, zu sagen, ja, aber ich könnte mein Gegenüber auch fragen, was ist die Motivation oder welchen Appell sendest du vielleicht auch mit einer Aussage? Und auf der anderen Seite üben wir praktisch mit den TeilnehmerInnen in Handlungstrainings, wie es eine Situation stattfinden kann, in denen sie selber gefragt sind zu argumentieren.
Und Lilly, in sozialen Netzwerken ist es ja auch oft ein bisschen schwierig, so, ich sag mal, eine kurze Nachricht oder ein Post, da irgendwie da schnell auf irgendwelche rechten Parolen zu reagieren. Den Raum dazu zu haben. Was sind so typische Fragen, die an Lovestorm herangetragen werden und welche Angebote gibt ihr den Menschen noch, um ja, Online-Hass entgegenzusetzen?
Ja, ganz unterschiedlich. Aus dem Online-Bereich sind das weniger Leute, aber sagen wir so, wir haben so 3 verschiedene Bereiche. Ne? Also auch wie beim NDC, Thema Schulen, die Anfragen so, hey, und das sind ganz offene Anfragen von, könnt ihr mal irgendwas zum Thema Hass im Netz machen, so, hin zu konkreteren Sachen, hey, was macht ihr, oder wir brauchen irgendwie eine Schulung zum Thema Rassismus, so, was können wir machen? Also solche allgemeinen Anfragen gibt es, diese allgemeineren Anfragen gäbe es auch von Gemeindezentren, von Vereinen, von verschiedenen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen. Und dann gibt es natürlich Anfragen so in Richtung so auf Tagungen und Sprechen und auch so Best-Practice-Beispiele irgendwie mitzubringen. Genau, und dann eben aus Netzwerken zum Beispiel Anfragen, die zuletzt, was uns sehr gefreut hat, aus zwei Facebook-Gruppen, wo sich ehrenamtliche Menschen engagieren in Lichtenberg und Hohenschönhausen, wo sie gesagt haben, hey, diese Kiezgruppen sind eigentlich super gut für den nachbarschaftlichen Austausch, aber werden unterwandert von rechts. Und wir machen schon irgendwie was, ne? Wie auch bei das NEC, das Argumentationstraining zum Beispiel. Und wir praktizieren Gegenrede. Bei Lovestorm kommt ein Aspekt dazu, der ist vielleicht ein Ticken vorgesetzt, das ist die Zivilcourage. Auch mit nochmal mit verschiedenen Strategien. Und jetzt mal, egal von wem die Anfrage kommt, ja, das fließt immer bei unseren genauen Hilfen mit rein. Ja, es gibt immer einen Tick von Wissensvermittlung, also je nachdem. Also wenn die Anfragen dann natürlich super tief im Thema drin sind, dann brauche ich nichts mehr erzählen über, wie erkennst du Rassismus, ja. Aber es gibt auch Leute, die neu im Thema drin sind. Aber ansonsten geht es dann immer darum, zu sagen, bei uns in der Zivilcourage ist noch der Tick vor der Argumentation. Also es geht nur darum, den Hass zu stoppen, den ich online sehe. Und bei uns ist es so, dass wir sagen, okay, in der Zivilcourage, in der digitalen, wie wir sie mitvermitteln, gibt es drei Säulen. Und einmal hast du Strategien, so es passiert was, du liest was und dann kannst du dich erstens um die Betroffenen kümmern. Da gibt es verschiedene Mechanismen, viele verschiedene Strategien, was du machen kannst. Was ja natürlich für die Leute, die betroffen sind von Hass, das Schlimmste ist. Und vor allem das Schlimmste, alleine zu sein. Damit verbunden ist die zweite Säule, das ist die, das sind die Zuschauenden, also dass du die Zuschauenden aktivierst mit verschiedenen Strategien und verschiedenen Möglichkeiten, damit wir eben nicht alleine sind. Und damit eine Masse generiert wird, die sagt, hey, wir tolerieren diese Art von Gewalt hier nicht, auch online nicht. Und Nummer drei ist eben den Angreifenden gewaltfrei Grenzen setzen, wenn du dazu die Kapazitäten hast. Und dann eventuell argumentativ, ne, wie in den Argumentationstrainings. Vielleicht gibt es aber andere, kleinere Strategien, dass du gar nicht mit denen argumentieren und diskutieren musst, weil mit bestimmten Leuten kannst du nicht diskutieren. Mhm. Und nur in Gruppen, zum Beispiel in Chat, Klassenchats, ja, die sich kennen, empfehlen wir dann im Nachgang, wenn der Hate gestoppt ist, dann in die Konfliktlösung zu gehen. Also bei Gruppen, die sich kennen zum Beispiel. Genau, aber so mal, na, wie wir Leuten konkret helfen, das ist es, das ist die Kernarbeit, wenn ihr wollt.
Okay, also das sind die Trainings, die ihr veranstaltet und da kommt es ja vielleicht auch mal ab und zu Schwierigkeiten. Also ja. Welche Schwierigkeiten begegnen euch so in diesen Workshops, in diesen Trainings, also besonders wenn es halt so um diese Online-Dynamik geht, die ja immer auch schneller und aggressiver wird?
Ja, im Endeffekt simulieren wir in Trainings genau das. Ne? Also wir gehen zusammen in einen Chatraum, es gibt ein vorgegebenes Szenario. Das ist natürlich zielgruppenspezifisch angepasst, aber nehmen wir zum Beispiel irgendein Szenario, ja, in der Facebook-Gruppe Lichtenberg, alles ist super. Und dann kommt die Nachricht rein, eine Unterkunft für Asylbewerbende wird gebaut. So, und dann kommt Hass auf. Und dieses Szenario nehmen wir und üben das in verschiedenen Rollen. Ja, also die Leute in den Trainings können schlüpfen in die Rolle der Angreifenden, die Leute können schlüpfen in die Rolle der Verteidigenden oder in den Zuschauenden, manche können auch in die Rolle von Moderation rutschen. Und damit fängt das ja schon an. So, also wir haben, wenn wir zu diesen Themen arbeiten werden, und ich denke, das würde euch beim NDC auch so gehen, wir reproduzieren. Ne? Also wir haben es mit Scheißthemen zu tun, wir haben es mit gewaltvollen Themen zu tun, wir haben es mit Betroffenen zu tun, das tut weh, das hault Traumata eventuell hervor. Also das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir halt üben wollen, mit Kommentaren zu arbeiten, die zu erkennen und auch darauf zu reagieren, müssen wir im schlimmsten Fall auch reproduzieren. Und da ist einfach eine Abwägung immer zu treffen, können wir das oder können wir das nicht tun. Und manchmal ist es auch interessanter, vielleicht eben nicht gerade mit den expliziten Nachrichten zu arbeiten, sondern mit den impliziteren, damit du die auch erkennst. Das ist eines der Fallstricke. Ich gebe gerne mal rüber, weil sonst zähle ich, glaube ich, jetzt alle Fallstricke auf, die wir haben.
Also das wäre auch genau meine Frage gewesen. Ja. Also gerade so diese Reproduktion der Sprache auch, das ist ja auch, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, ein Fallstrick. Aber Marco, genau, bei der Durchführung von Workshops, also bei den direkten Gesprächen, wie bereitet ihr da die Menschen vor und was sind da so die größten Herausforderungen, die du begegnest?
Ich glaube, eine große Herausforderung, die mir immer wieder begegnet, ist zum einen, dass die Leute sich unsicher sind, da drin zu sagen, ja, ist da schon eine rote Linie überschritten? Ist es schon demokratiefeindlich? Muss ich da schon intervenieren? Ja. Oder ist das eigentlich noch Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit, wie auch immer? Und da schon auch ganz klar in den, ich sag mal, in den letzten 10 Jahren einen Unterschied zu merken, dass sozusagen ein rechter Kulturkampf auch wirkt, also auch in eine demokratische Zivilgesellschaft hinein, schafft es Verunsicherung bei den Leuten? Wann bin ich sozusagen gefragt, auch eine demokratische Haltung zu beziehen und so auch einen Standpunkt zu zeigen? Und das finde ich sehr herausfordernd, den Leuten da auch eine Sicherheit mitzugeben und zu sagen, ja, ey, und lieber argumentierst du einmal mehr dagegen oder sagst einmal mehr was und dann kannst du immer noch ein bisschen zurückrudern, sage ich mal. Oder, also, dass sie sich auch trauen, sozusagen. Ich finde, das ist eine große Herausforderung mit den Leuten sozusagen, dass die TeilnehmerInnen aktiv werden und sich auch ins Handeln kommen, sag ich mal. Und auf der anderen Seite, der zweite Teil deiner Frage war, wie bereiten wir die Leute darauf vor?
Genau, und welche Fallstricke müssen die TeilnehmerInnen unbedingt vermeiden? So?
Was mir auch oft begegnet, ist so ein Wunsch nach einem Patentrezept. Also zu sagen, ah ja, gibt es nicht diese eine Aussage, die dann für alle zählt.
Das Totschlagargument.
Das wäre so schön, oder? Ja. Das Konzept.
Und das gibt es leider nicht.
Nein.
Und das ist auch schwer, weil viele Teilnehmer suchen auch auf den ganzen Workshop danach. Oder sind am Ende auch, nehmen ein Stück Frust mit nach Hause, weil sie das Gefühl haben, ja, ich habe mich weitergebildet, ich habe sozusagen ein Bildungsangebot in Anspruch genommen, weil ich nach Unterstützung suche, aber dann kriege ich nicht dieses Patentrezept.
Total.
Und das finde ich sehr herausfordernd. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genau das, Menschen zu so einem Stück weit auch Selbstwirksamkeit, denen das mit auf den Weg zu geben und zu sagen, ja, das ist erstmal gar nicht so wichtig, welchen Satz du genau sagst oder welche Fakten du nennst oder wie auch immer deine Argumentation aussieht. Es ist, glaube ich, wichtig, überhaupt, ich sag mal, den Mund aufzumachen und ins Argumentieren, ins Intervenieren zu kommen.
Mhm. Ja, ich würde das auch bestätigen. Und ganz ehrlich, uns geht es ja auf der bildnerischen Seite genauso. Ja, also wir würden gerne das Patentrezept liefern auf jeden, aber es geht nicht so einfach. Ich glaube, ein weiterer Fallstrick auch nochmal auf einer verwaltenden Ebene ist, dass halt die Leute ganz wenig Zeit mitbringen. Oder es ganz wenig Geld gibt zum Beispiel. Ne? Ihr macht ja auch eure Arbeit viel ehrenamtlich. Das ist zum Beispiel auch schwierig. Dementsprechend, es ist eine Illusion, mit einem Cybermobbing-Workshop in der Schule im Jahr, dass das Cybermobbing aufhört, mit einem Argumentationstraining oder Zivilcourage-Training, zack, jetzt kann ich alles. Also, und um dem zu begegnen, sagen wir halt auch ganz oft so, ey, es reicht, wenn ihr eine Strategie, eine einzige Strategie aus diesem Training mitnimmt. Und wenn es das ist, nein. Einfach nur Nein sagen zu irgendeiner Mate, ist es schon was. Ja. Und eine letzte Herausforderung würde ich auch noch nennen. Und das ist einfach auch die Sache, ne? Wer trainiert denn wozu? Also da eine Awareness zu haben, kann ich als weiß sozialisierte Frau über Rassismus reden, kann ich dazu trainieren und natürlich eben auch mit Fachkräften zu arbeiten, die selber ja wiederum diese Arbeit weitergeben. Und da zum Beispiel Hilfestellungen zu geben oder AnsprechpartnerInnen zu sein für ja, genau diese Menschen, die dann wiederum zum Beispiel die Trainings einsetzen und genau zu diesen Problemen kommen der Reproduktion oder dass sie selber angegriffen werden und so weiter und so fort. Überhaupt ist das auch ein Fallstrick. Natürlich, du willst dich engagieren, du musst dich selber irgendwie auch schützen und auf dich aufpassen. Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Genau, also das Letzte, dass man sich selbst schützen muss und auf sich aufpassen muss, auch mit seinen eigenen Ressourcen, ja, dass man da nicht sich ausverbrennt irgendwie. Ihr habt ja die meiste Zeit mit Leuten zu tun, die eure Workshops buchen, weil sie selber schon engagiert sind, weil sie irgendwie was gegen rechte Parolen machen möchten. Vielleicht habt ihr aber trotzdem ein Beispiel aus euren Workshops oder halt vielleicht auch aus einem anderen, wo ihr selber argumentativ unterwegs wart, wo eine konkrete Situation, eine Auseinandersetzung online oder offline irgendwie zu einem Wendepunkt, zu einem Umdenken bei dem Gegenüber geführt hat. Also auch die Teilnehmenden der Workshops haben ja vielleicht auch irgendwelche widersprüchlichen Aussagen, sage ich mal. Oder vielleicht auch im Privaten oder in anderen politischen, wo ihr mal in Auseinandersetzung seid, wo ihr gesagt habt, okay, das war, da habe ich wirklich gemerkt, bei den anderen macht es Klick und das hat. also, zum Umdenken geführt?
Ich glaube, mir begegnet es eher auf einer inhaltlichen Ebene in den AGU-Trainings, also im Sinne von, dass, glaube ich, es besteht bei den Teilnehmern oft ein großer Wunsch danach, eine Strategie von Überzeugung zu wählen und zu sagen, ich möchte, wenn ich Menschenverachtung höre, dass mein Gegenüber überzeugt ist, dass es falsch ist. Dass es überzeugt ist, dass sozusagen, sag mal, demokratische Grundwerte richtiger sind und also auch viel so eine Suche auf einer moralischen Ebene. Und ich finde das total schwer, also weil ich glaube auch auf einer psychosozialen Ebene funktioniert es nicht. Ich kann mein Gegenüber nicht innerhalb von einer Interaktion, sage ich mal, überzeugen, dass ich Recht habe. Ja. Aber mein Gefühl ist, in der Diskussion sozusagen ist es oft das Ziel, ja, ich möchte überzeugen. Und da geben wir den TeilnehmerInnen schon auch andere Strategien an die Hand, auch zu sagen, hey, du musst nicht nur überzeugen oder hinterfragen, du darfst auch unterbinden. Du darfst auch sagen, so, diese Aussage reicht mir sozusagen, ich möchte nicht mehr weitersprechen, aber ich habe trotzdem sozusagen Parolie geboten, sag ich mal. Und ich glaube, da die Leute so ein bisschen auch mehr zu ermutigen, zu sagen, ihr müsst euch nicht allen Scheiß anhören. Ihr dürft auch einfach unterbrechen, ihr dürft auch unterbinden. So. Und es ist oft sehr schwer, glaube ich, auch einzuschätzen, du hast es vorhin angesprochen, auch so eine Zielgruppenanalyse zu machen. Wer ist denn mein Gegenüber? Wer sind denn die Umstehenden sozusagen? Wie viel erreichbar ist vielleicht auch mein Gegenüber noch überhaupt für Argumente? Und mein Gefühl ist, in Zeiten, wo die Gesellschaft immer mehr zeigt, ihre hässliche Fratze zeigt, sage ich mal, ist es immer schwerer, glaube ich, auch das Ziel der Überzeugung zu wählen. Ja. Und eher danach zu schauen, ihr habt es auch angesprochen, sich selber vielleicht zu schützen oder auch andere Umstehende, kann ja auch der Fall sein. Ich argumentiere nicht immer nur für mich alleine. Und da ja die Leute zu ermutigen, auch zu sagen, nee, hier ist eine rote Grenze überschritten und die auch vielleicht viel früher schon zu ziehen.
Ich glaube, meins knüpft daran ein bisschen an, weil ich glaube, das meiste Umdenken schönerweise ist, oh, ich kann das. Oh, es ist gar nicht so schwer.
Ja.
Und eben, ich muss nicht argumentativ überzeugen. Manchmal muss ich nicht mal selber was schreiben, sondern manchmal reicht es ja auch einfach, ne, unter einem Reel zum Beispiel, wo sich Hate findet, aber andere Leute posten da zum Beispiel schon Liebe, also die einfach zu liken. Und das ist das Bare Minimum und wow, das kann ich leisten. Oder auch herauszufinden, ach so, stimmt, ich muss mich mit Angreifenden nicht auseinandersetzen. Ich kann die direkte Nachricht zum Beispiel schreiben an die betroffene Person und sagen, hey, ich sehe dich. Ja, oder hier Liebe an dich. Und bin dann überhaupt gar nicht in diesem Netz, wovor ich Angst habe, da drin zu sein. So, ich glaube, das ist es. Und nach eben herauszufiltern, ah, okay, eben, ich argumentiere oftmals gar nicht gegen die Leute oder mach was, sondern im Netz haben wir ja Asynchronität. Ja, dementsprechend habe ich auch immer Leute, wenn wir jetzt mal sagen, ein Beispiel, ja, der Shitstorm zum Beispiel hat angefangen mittags und abends kommt ja aber nochmal eine andere Schwung an Leuten irgendwie rein. So. Also, und was lesen die unter den Nachrichten? Und dementsprechend kann ich auch Nachrichten hinterlassen für Leute, die es später lesen zum Beispiel. Also auch das mitzudenken und das hat ganz viel so einen Aha-Effekt und das auch eben ein Nein, weil ja auch schon gesagt wurde, dass das auch helfen kann und oftmals und manchmal auch genug ist. Also und um es vielleicht so mit Nico Semsrott zu sagen, so wenn viele Leute wenig machen, dann machen ja dann doch viele. So.
Ja. Ich glaube sozusagen ein konkretes Beispiel, nachdem du ja auch gerade gefragt hast, wäre für mich eher so in einem, wir spielen ein Handlungstraining nach, Leute erzählen von sich aus dem Privaten, der eine Onkel am Kaffeetisch erzählt immer, leugnet öfter den Holocaust, sage ich mal. Und da die Leute drinnen zu erleben, wie sie sich handlungssicher fühlen. Also im Sinne von, die spielen das nach und die erleben selber, ah, ich darf dem Onkel auch eine Linie, eine Grenze setzen und sagen, hier, nee, das geht nicht, ich möchte das nicht hören. Oder wir diskutieren auch nicht darüber so und ich glaube, genau, das sind dann für mich Momente, wo ich das Gefühl habe, da setzt ein Umdenken um von, ah, ich bin selbstwirksam, ich bin auch handlungssicher, wenn ich mich denn traue.
Ein Punkt noch zum Weiterdenken ist auch, die Übung macht's. Also unsere Trainings, das ist nie nur ein Durchlauf im Training selbst, sondern es sind Minimum 2, im Best Case 3, weil im ersten Moment ist es immer Überforderung, immer. Und es ist immer, oh mein Gott, wie schnell geht das? Und gerade wenn du auch Hater da hast, die zack, zack, zack alles reintippen und nie auf irgendwas anderes lesen, sondern nur ihren Krams irgendwie machen, das überfordert die Leute, vor allem erwachsene Menschen. Ja? Vor allem auch Leute, die jetzt nicht ihr ganzes Leben in den sozialen Medien verbringen. Das heißt, am Anfang ist immer, uah. Dann gehen wir durch, schauen, hey, wie geht's den Hatern? Warum haben die gehatet? Wie geht's den Verteidigenden? Konnte das eingedämmt werden oder nicht? Warum nicht? Was hat funktioniert? Was könnte funktionieren? Und dann im nächsten Durchlauf läuft er komischerweise anders und auf einmal funktioniert es wieder. Und beim dritten Durchlauf auch mehr. Dementsprechend plädieren wir auch dafür, übt Leute, weil wir kennen das, glaube ich, ganz normal aus dem Alltäglichen. Wir werden angegriffen, wir reagieren mit einer Angstreaktion, ne? Wir erstarren zum Beispiel und so, dann so, oh, was passiert jetzt, hat er nicht gesagt. Oh. Und dann zu Hause irgendwann fällt mir ein, ah, das hätte ich sagen können. Und na, deswegen ist auch das Plädoyer dafür, üben, 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 weil dann tricksen wir auch irgendwann diese Instinktreaktionen aus. Wir sind das, so scheiße es klingt, gewohnter. Ich hoffe eigentlich nicht, dass wir eines Tages nur noch dem Ganzen so ausgesetzt sind, dass alles normal ist in der Hinsicht. Aber die Übung macht's.
Ja, also die Übung macht's. Und das ist jetzt genau so der Punkt. Gerade so, sag ich mal, bei so aggressiven und beleidigenden Diskussionen, was gibt's da vielleicht nochmal so für einen Tipp? Du hattest gesagt, Marco, dass man einfach auch standhaft ist und dem widerspricht, ja. Wie kann man aber, sag ich mal, so einen Teufelskreis entgehen, dass man dann auf der Familienfeier sich irgendwie mit dem Onkel anschreit? So, ja, wenn der immer aggressiver wird, dann vielleicht auch schon das dritte Bier getrunken wurde. Wie kann man, was gibt's da für Strategien, Tipps, um nicht immer auch genauso aggressiv und beleidigend zurückzuwirken, sondern Zivilcourage zeigen, aber mit Respekt?
Ich glaube, eine Möglichkeit kann natürlich sein, Umstehende mit ins Boot zu holen und zu sagen, wer ist denn noch um mich rum, ich bin nicht alleine, ich muss auch dem nicht alleine entgegnen. Ich glaube, das können unterschiedliche Situationen sein, es ist die Familienfeier, es kann aber auch an der Supermarktkasse sein. Genau, und ich glaube, das nimmt schon viel Luft. Da ist natürlich ein Risiko bei, ich weiß jetzt in der Supermarktkasse oft gar nicht, wer steht da um mich rum. Und genau, also ich weiß sozusagen nicht, wie die Leute reagieren, ob die mir wohlgesinnt sind, zustimmen oder eher meinem Gegenüber. Und eine andere Möglichkeit finde ich schon auch, wie eben angesprochen, das zu unterbinden. Also auch gerade dem Onkel zu sagen, hey, du hast vielleicht schon ein bisschen einen im Tee. Das macht gar keinen Sinn, dass wir jetzt hier weiter diskutieren und trotzdem sich getraut haben, was zu sagen. Genau, also bei diesem Üben zu bleiben, auch zu merken, wenn ich mich traue, dann traue ich mich auch das nächste Mal vielleicht eher. Und sozusagen nicht da drinnen stecken zu bleiben in so einer Ohnmacht oder in einem Gefühl von Überforderung. Ich weiß gar nicht, was soll ich all dem entgegensetzen? Und ich glaube, das sind so kleine Momente, die da helfen können.
Ja, und das ist super schwer. Ja, also hier mal auch um die emotionale Care für genau diese hitzigen Diskussionen und die gewaltvolleren. Und gerade auch im, ne, nicht online, sondern im Offline, aber in beiden Fällen, du darfst auch gehen. Also du darfst dich auch einer Sache auch entziehen, vor allem wenn du selber betroffen bist. Ne? Und das macht es halt so schwer. Also vor allem diese eigene Betroffenheit und auf sich zu gucken, wie sind meine Kapazitäten heute? Kann ich, also ich jetzt in meinem Fall, ne, kann ich zum Beispiel über Sexismus hier jetzt diskutieren oder nicht, weil das ist einfach einer der Pains meines Lebens. So. Dementsprechend ist es schwierig. Es ist schwierig, eine Ruhe reinzubringen, aber die ist essentiell, irgendwie eine Ruhe reinzubringen. Und auch natürlich auch, es macht einen Unterschied, kenne ich die Leute oder kenne ich die nicht? Bin ich alleine oder bin ich nicht alleine? Habe ich die Möglichkeit, andere Leute dazu zu holen oder bin ich ausgesetzt? Ne? Also bei manchen Sachen kann auch sein, dass du im Nachgang deine Care machen musst und dir dein Unterstützernetzwerk holen musst irgendwie und darauf zurückgreifen. In anderen Momenten kannst du aber vielleicht, ne, wenn du das jetzt eben online, diese hitzige Diskussion zum Beispiel feststellst und hast deine 5 Freunde eben da, denen über Messenger schreiben und sagen, hey, da geht's ab, irgendwie wollen wir irgendwas machen zum Beispiel. Und eine Möglichkeit ist auch, einfach nicht drauf einzugehen, ja, also das Thema umzulenken auf was anderes, weil das ist ja was permanent passiert und was mich echt ärgert, weil wir reagieren immer nur auf diesen Krams und wir kreieren nicht mehr, weil wir davon abgehalten werden. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, neue Themen zu setzen. Wir haben die Möglichkeit, ne, auch durchs Unterbinden, nee, darüber will ich nicht reden, ich will darüber jetzt reden. Und das kann ich machen offline, aber auch online, indem ich, ne, statt Hate poste ich halt Liebe. So in die Kiezgruppe, die jetzt genannt wurde schon mal, anstatt dass die die ganze Zeit sich aufgehängt wird über die Unterkunft von Asylbewerbenden, dementsprechend zu posten, ey, was können wir denn für das Miteinander und das bunte Miteinander jetzt hier im Kiez zum Beispiel machen? Hey, zum Beispiel gibt es Aktion XY oder sowas. Also hier wieder eigene Themen zu setzen. Genau, aber je aufgeladener die Situation, je gewaltvoller die Situation und je mehr du selbst davon betroffen bist, desto schwieriger ist, etwas zu machen. Ja, und dementsprechend ist ja die Masse, also dass wir immer mehr werden und dass wir vernetzter untereinander sind, damit wir uns gegenseitig zu Hilfe holen können, essentieller denn je.
Also vor allem das solidarisch miteinander sein, sowohl online als auch offline, ja. Dass man sich Unterstützung holt und nicht alleine da steht. Das war jetzt so ein dieser Kernaussagen, die ich jetzt gerade mitgenommen habe. Trotzdem noch mal eine kurze Frage, vielleicht gibt es die auch einfach nicht. Ich überlege gerade, ob es halt zwischen den Online-Diskussionen und der Offline-Diskussion waren jetzt sehr viele ähnliche Strategien. Ihr habt euch teilweise sehr gut ergänzt, habt aber ähnliche Herangehensweisen. Gibt es aber auch Unterschiede? Also was sind so, wo ihr sagt, das ist vielleicht ein gravierender Unterschied, wie man anders reagiert in sozialen Medien, als wenn ich jetzt direkt im Gespräch
bin? Also ich kann mir vorstellen, dass zum einen die Beziehungsebene an Stellen nochmal eine andere ist. Also natürlich kann ich auch im Familienchat Hass abbekommen, wie auch immer. Ich glaube, wenn das in echt passiert, ist für mich, glaube ich, schon so das Gefühl von vielleicht auch von einer Bedrohung schneller da. Und ich glaube, das ist für mich ein großer Unterschied zu sagen, auch dass ich körperlich anwesend bin. Und das kann zum einen für mich auch eine Chance sein. Also je nachdem, ich kann mich auch groß machen, mich gerade hinstellen, tief durchatmen, mir einen festen Stand suchen, so, also jetzt in einer wilderen Diskussion, sage ich mal. Das ist natürlich eine Chance und zum anderen auch ein Unterschied zu dem, wie es online passiert. Kannst du vielleicht nochmal mehr zu sagen? Und gleichzeitig sehe ich da aber auch eine Gefahr drin. Also ich kann körperlich angegriffen werden. Ich würde sagen, im Online-Raum bin ich meistens körperlich unversehrt. Natürlich spielt da eine mentale Ebene auch mit eine Rolle und ich würde das, glaube ich, auch als was Körperliches mit reinzählen. Genau, aber ja, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied und ich glaube, ne, wir machen jetzt keine Selbstverteidigungstrainings mit den Leuten in den Workshops und trotzdem würde ich sagen, ist das auch spielt das, glaube ich, auch eine wichtige Rolle, zu sagen, in der Gesellschaft, wo sozusagen Rechte mit ihrer Ideologie Gewalt auch als politisches Mittel sehen, muss ich auch in der Lage sein, mich zumindest in einer minimalen Form selbst verteidigen zu können. Und sei es zu wissen, wann renne ich weg, oder sei es, also ja, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Situation ergreife ich die Flucht oder habe zumindest die Chance, sozusagen, ich sag mal, Schlimmstes zu verhindern.
Ja. Genau, also der Körper ist natürlich ein Unterschied, wobei ne, digitale Gewalt ist reale Gewalt. Natürlich haben wir körperliche Auswirkungen, aber ja, ich habe jetzt keine Angst, dass mir die Person, mit der ich chatte, direkt aufs Maul haut. So. Dann die Geschwindigkeit ist oftmals ein Unterschied. Also es kann online viel, viel schneller gehen als im gesprochenen Wort, auch wenn ich mich an viele Diskussionen auch im realen Leben, gerade im familiären Innere, was dann doch super schnell eskaliert. Aber online kann es sehr, sehr schnell gehen. Online, je nachdem ja, wo auch die Sachen ausgetragen werden. Aber wenn die zum Beispiel öffentlich auf Social Media oder in größeren Chatgruppen oder sowas ausgetragen werden, dann habe ich eine Masse an Leuten und auch an unbekannten Leuten, die da einfach drauf aufspringen können. Und ich habe diesen bestimmten, wie sagt man, diesen einen klaren privaten Raum habe ich online nicht so. Dementsprechend kann auch passieren, dass die Nachrichten gescreenshottet werden, weitergeleitet werden, weiter verstreut werden. Oder ich meine, es ist erwiesen, dass es rechte Netzwerke gibt, die sich organisieren und auf Leute dann aufspringen, weil hier so, hier übrigens, die Person ist jetzt hier online aktiv, wollen wir mal irgendwie was machen? Also da die Leute gehen organisiert auf dich zu online und ich glaube auch wirklich, diese Gefahr, andere von anderer Art von Gewalt wie Doxing oder sowas betroffen zu sein, ist natürlich, also das Leaken deiner Daten, deiner persönlichen, ist natürlich online viel größer nochmal als offline.
Kannst du Doxing bitte nochmal kurz für
das nennen? Genau, also im Endeffekt ist das Veröffentlichen von privaten Daten. Also wenn ich jetzt von dir einfach streuen würde, wo du wohnst, wie du genau heißt, deinen ganzen Klarnamen, dein Alter, dein Arbeitsort und je nachdem, wie tief die Leute drin sind, kannst du alles offenlegen, genau.
In 2 Wochen ist ja die Bundestagswahl und ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie nehmt ihr die aktuellen Entwicklungen wahr und welche Auswirkungen haben diese auch auf eure Arbeit? Und wie können, und dann die nächste Frage so ein bisschen, was können wir als Gesellschaft vielleicht auch tun, um gegen den Populismus, ja, in der Kommunikation auch was entgegenzusetzen?
Ich glaube, zum einen begegnet mir das in der Arbeit mit den Argumentations- und Handlungstrainings, dass wir neue Zielgruppen haben, also nochmal sozusagen Menschen, die auf uns zukommen und nach Unterstützung von so einem Bildungsangebot fragen, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass es natürlich auf einer kommunalen Ebene viel spürbarer ist, als ich sag mal jetzt im Bundestag so. Also natürlich zeichnet sich da auch ab, dass die AfD ihre Politik durchsetzt, egal ob sie jetzt sozusagen an der Regierung ist oder nicht. Aber ne, wir haben es letzte Woche gesehen, so, es reicht auch aus, dass die CDU die Menschenverachtung, den Rassismus von der AfD mit umsetzt. So. Und es braucht vielleicht also da auch gar keine AfD in der Bundesregierung, sondern es reicht aus, dass die gerade in Deutschland so viel gesellschaftlichen Zuspruch bekommen, sei es jetzt mit WählerInnenstimmen oder auch einfach nur so. Das zum einen, und das begegnet uns auf einer kommunalen Ebene, dann fragt vielleicht zum Beispiel ein Theater oder sowas an oder irgendeine kleine Initiative im ländlicheren Raum, die auch sich darin Unterstützung suchen wollen, weil sie aktiv von der AfD bedroht werden. Die bekommen Gelder gestrichen, weil die AfD sitzt in der Kommune am Geldhahn, sag ich mal. Oder die werden bedroht, also auch körperlich bedroht, was vorher sie auch noch nie erlebt haben. So. Und ich glaube, das begegnet mir aktiv in der Arbeit mit den Menschen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
Genau, im Internet ist Wahlkampf. Ne? Und wir haben ja auch durch die letzten Wahlen auch gesehen, dass eines der Probleme ist, dass die AfD sehr, sehr stark im Social Media Game ist. Und dieses Jahr habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass andere Parteien ein bisschen mitziehen. Also links ist sehr vertreten oder wird immer größer. Und auch was ich auch sehr spannend fand, so die ersten kleineren Studienlagen im Sinne von, okay, auch die Followerschaft zum Beispiel der AfD ist ja sehr, sehr rege und die Followerschaft der anderen Parteien, und zwar wirklich Spektrum, die ist eher nicht so rege und aktiv und dass sich das jetzt langsam ändert, also dass irgendwie, ich kann auch sein, dass mein Eindruck täuscht, ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Netzaktivismus leicht hochgefahren wird, dass eben auch Beiträge geliked werden, die vorher vielleicht eben nicht geliked worden wären, weil die Menschen verstanden haben, ja, auch sowas Simples, manchmal irgendwie auch Blödes wie ein Like, das macht was. Also das schon. Gleichzeitig fahren natürlich sämtliche AkteurInnen der Zivilgesellschaft auch ihre Social-Media-Arbeit hoch im Sinne von Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und zwar eben nicht nur, was macht die AfD, sondern was ganz neu ist, was ich so vorher noch nie erlebt habe, ist, dass Leute ihre Wahlempfehlungen aussprechen. Also, dass Leute online erzählen, und zwar InfluencerInnen, dass die erzählen, was sie wählen. Und das gab es vorher nicht. Also, dieses Wahlgeheimnis war riesig immer. Und es gab eher so, ja, okay, welche Alternative kannst du zum Rechtsruck wählen? Und natürlich auch die Mobi, dass Leute, die sonst eben nicht wählen gegangen sind, dass die jetzt auch wählen. Ne? Also, das findet schon statt tatsächlich, ja. Okay. Was war der zweite Teil der Frage? Weil der war eigentlich gut. Den haben wir beide nur, glaube ich, vergessen.
Der zweite Teil war, was können wir als Gesellschaft tun, um uns gegen Populismus zu wehren, also gerade in der Kommunikation?
Nice, mal miteinander reden. So, wie wir es gerne mal hätten, dass man auch mit uns redet.
Ich finde das eine sehr große Frage. Was können wir als Gesellschaft tun? Und ich glaube, wenn ich jetzt hier in meiner Rolle sozusagen als politischer Bildner vom NEC sitze, würde ich natürlich sagen Bildung. Also in einem aufklärerischen Sinne zu sagen, ja, es braucht sozusagen Wissen darüber. Zum einen begegnet mir das in Schulen viel in Brandenburg, dass Lehrkräfte überfordert sind damit. Die sagen, ja, okay, wie in jeder anderen Brandenburger Schule wird bei uns auch mal ein Hakenkreuz in den Türrahmen geritzt, so, aber ich weiß sozusagen nicht, was ist auf den Shirts drauf. Und da irgendwie Sicherheit zu schaffen, auch den Lehrkräften eine Sicherheit zu geben im Umgang mit rechten Jugendlichen, weil ich glaube, auch das ist sozusagen eine große Herausforderung. Die AfD holt sehr viele Nichtwählerinnen bzw. ErstwählerInnen ab und da eben den entsprechenden Menschen die Erziehung machen, mit denen Sicherheit an die Hand zu geben. Und zum anderen Bildung nochmal auf einer ganz anderen Ebene, was ich anfangs auch schon angesprochen hatte, wie können Menschen sich denn selbstwirksam fühlen? Und ich würde sagen, das ist schon auch im Kern für mich ein Gefühl von Demokratie und ich glaube schon weitergedacht auch von einer wehrhaften Demokratie. Ja. Also ich glaube, nicht umsonst wurde das damals so ins Grundgesetz geschrieben, auch wenn ich jetzt nicht alles sozusagen nicht vollkommen hinter dem Grundgesetz stehe, aber ich glaube, das wurde da nicht umsonst hingeschrieben, dass es eine wehrhafte Demokratie ist, in der wir leben, und zwar auch wehrhaft im Sinne gegen den Faschismus. Und ja, ne, sozusagen zu schauen, wie an welcher Stelle sind wir auch gefragt, als Zivilgesellschaft da zu agieren. Und ich glaube, in der Gesellschaft passiert halt eher das Gegenteil. Also es gibt eher eine Stimmung davon zu sagen, naja, wenn Migration das große Wahlkampfthema ist, dann machen wir jetzt alle dazu was. Aber das ist nicht das Problem, würde ich sagen, was wir in der Gesellschaft haben. Ich fände es zum Beispiel total wichtig, dass über Armut gesprochen wird. Ja. Viele Leute sind verarmt und haben keine Perspektive in so einem Staat wie Deutschland, der ja an sich eigentlich sehr reich ist, sage ich mal. Und genau, jetzt fange ich sozusagen an zu erzählen, was ich wichtig fände beim Wahlkampf. Aber ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass wenn Leute in Armut leben, natürlich suchen die nach einer einfachen Antwort. Warum lebe ich jetzt in Armut? Warum werden die Lebensmittelpreise teurer? Warum steigen die Löhne seit 20 Jahren nicht? Und ich glaube, da gibt die AfD halt eine populistische Antwort drauf und das ist eine einfache. Und ich glaube, da zu schauen, nicht nur, wie kommen wir ins Gespräch miteinander, sondern auch, wie reden wir miteinander? Wie sehen wir uns vielleicht auch in der Gesellschaft miteinander? Das finde ich wichtig.
Ja. So gerade die Diskussionskultur, die ja meiner Meinung nach auch einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnt drastisch zugenommen, also sich verändert hat, halt wir sind unterschiedlicher Meinung, wir diskutieren und wir können auch mit unterschiedlicher Meinung wieder rausgehen hin zu, nee, ich muss dich, was hast du auch vorhin nur gesagt, Marco, irgendwie geht es immer darum, dass man den anderen überzeugen will,
ja,
und von seiner Überzeugung halt überzeugen möchte, dass man davon vielleicht auch wieder irgendwie wegkommt. Oder?
Ja.
Und respektvoll, das hat Lilly ja so gesagt, also so wie der Name ja Love Storm sagt, weg vom Hate Storm, Love Storm, dass man auch respektvoll miteinander umgeht und wieder auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Ich glaube, das wäre ein großer Schritt.
Ja, dem zugrunde liegt Liebe. Und auch hier anknüpfend, ja, ist es auch einfach, ja, Zeit für Bildung, Zeit für Informationen. Wir sind im Informationszeitalter. Eigentlich kann keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Ne? Oder sehr wenige, sagen wir mal so, können das noch sagen. Also sich schön weiter informieren. Und jetzt finde ich aber das aktuell wichtigste Ding ist aktiv werden. Also nicht ohne Grund haben wir beide auch bildungsaktivistische Jobs. Es geht darum, dass wir vom Sofa aufstehen, dass wir gucken, was kann ich machen? So, was ist mein Bare-Minimum, was ich leisten kann? Und gibt es aber auch Sachen, wo ich über mein Bare-Minimum weggehen kann, sondern wo es hingehen kann ins Engagement? Banden bilden, tatsächlich zusammenarbeiten, die Solidarität haben wir angesprochen. Das ist wichtig. So, und mit dem verbunden dann auch wieder auch zusätzlich einmal die Aktionen betrifft, einmal natürlich gegen diesen ganzen Hate, gegen den Faschismus sich aufzustellen, aber auch für etwas, für eine pluralistische Gesellschaft, für eine demokratische Gesellschaft, für ein freies Leben. Und das heißt, wir brauchen Ideen, Visionen und eben auch den Aktionismus und den Aktivismus, das Schöne, wenn man so Platz sagen will, das schöne Leben auch führen zu können und sich dafür einzusetzen. Ja, und es gibt sehr, sehr, sehr viele Sachen, was man machen kann, vom Kleinen bis ins Großen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, Hauptsache wir machen.
Ich glaube, ich würde auch nochmal einhaken, was du gerade gesagt hast, Christian. Für mich gehört schon auch dazu, eine Widersprüchlichkeit auszuhalten. Also auch in so einem demokratischen Sinne zu sagen, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, die dürfen nebeneinander stehen. Und trotzdem können wir aber zum Beispiel ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und mein Gefühl ist schon, dass da eine, ich sag mal, eine linke Bewegung oder auch eine Parteilinke sehr gelähmt drin ist, solche Widersprüche oder unterschiedliche Meinungen auszuhalten und vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht meiner Meinung sind. Und denen aber trotzdem zuzutrauen, dass sie demokratisch mündig in dieser Gesellschaft mit mir zusammenleben.
Ja, aber eben auch die Grenze ziehen. Und die Grenze muss der Faschismus sein. Also wir können nicht Nicht-Toleranz tolerieren, das funktioniert eben nicht. Ne? Also bei allem Aushalten von allen Widersprüchlichkeiten voll gerne. Aber das schließt auch an das an, was du vorhin gesagt hast. Also, dass sich Leute ja irgendwie auch nicht mehr trauen und denken, sie müssen jetzt alles akzeptieren. Nein, wir brauchen auch eine ganz klare Grenze. Ja, also beides. Da auch wieder die Gleichzeitigkeit.
Es waren jetzt ganz viele Tipps, halt auch, wie man aktiv wird. Ja, das Wichtigste war, dass man aktiv wird, vom Sofa aufsteht und etwas macht. Ich denke, da haben jetzt auch unsere Zuhörenden, die vielleicht noch nicht wussten, wie sie aktiv werden können, ganz viele Tipps bekommen. Meine Frage wäre jetzt so ein bisschen einen kleinen Blick. Wir haben jetzt den aktuellen Stand, wir haben eure Strategien besprochen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und Lilly, im digitalen Raum, KI ist das Beispiel schlechthin, was gerade spielt das eine Rolle? Und was denkst du, wie wird das noch weiter eine Rolle spielen? Was glaubst du, wie wird sich Kommunikation in den sozialen Medien einfach vielleicht auch in den nächsten Jahren verändern? Und ja, welche Rolle wird dabei Lovestorm spielen?
Also eine, wenn es darum geht, eine Vision und Utopie, was ich jetzt mitbringe, auch so von der Arbeit, ist natürlich, Safer Spaces auch online zu haben. Also die sozialen Netzwerke wurden einfach jetzt eine sehr lange Zeit auch sehr unsozial. Wäre ja cool, wenn wir wieder in die Richtung soziale Netzwerke kommen. So. Natürlich spielt KI dabei eine Rolle, und zwar natürlich auf der Mistseite im Sinne von Desinformation, Deepfakes, diese Richtung. Kann aber natürlich auch gute Rollen haben, oder wir werden sehen, wie sie eingesetzt wird. Ne? Immer hier auch mit Für und Wider, weil auch da natürlich kann es, wenn es rechte Bots gibt, könnte es ja vielleicht auch linke Bots geben oder Love-Bots. Sowas könnte es ja auch geben. Es könnte, KI wird auch dran geforscht, soziale Netzwerke durchzuscannen, zum Beispiel eben gegen diese Hassrede und so weiter. Aber hier auch Für und Wider, ja, also wo wir überlegen müssen, okay, die Frage müssen wir uns stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie viele Regeln wollen wir aufgesetzt bekommen, wie viele Regeln machen wir auch selbst, nutzen wir die Technik miteinander für uns oder setzen wir sie halt wieder für irgendwelchen Mist ein, und das gilt es auf jeden Fall zu betrachten und auszuprobieren, damit zu arbeiten und auch zur Not zu sagen, hey, wir müssen auch bedenken, na, unser Planet, da schaut es einfach übel aus mit den Ressourcen. Eine KI-Anfrage kostet irrsinnig viel Energie, noch mehr als eine Google-Anfrage, und das ist schon heftig. Dementsprechend da auch eine Balance irgendwie zu finden. Was machen noch Menschen, was macht die KI? Das wird auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, umso wichtiger wird es auch, eben sich nochmal, deswegen kann ich, sage ich es glaube ich 50 Mal, aber halt sich echt zu überlegen, in welcher Gesellschaft will ich leben? Wie will ich online sein? Wie will ich mich online verhalten? Und ja, vielleicht dann natürlich auch irgendwie damit zu arbeiten, auch zu kennzeichnen, das eine macht halt eine Maschine, das andere macht ein Mensch. Weil ich weiß ja nicht, wie euer ChatGPT mit euch schreibt. Ja, meins ist schon, wow, heftig als menschlich lesbar. Ja, das schauen wir mal. Und dementsprechend, weil es mein Arbeitsbereich ist, natürlich werden wir das erforschen, natürlich werden wir Sachen ausprobieren dazu, vielleicht auch mal einsetzen. Klar, Wissen weitergeben, das Übliche, und im Netzwerk uns das anzuschauen. Aber wofür Lovestorm auf jeden Fall auch in Zukunft, zumindest jetzt die nächsten 8 Jahre, wir haben eine neue Förderung auf 8 Jahre bekommen und werden zusammen mit 6 weiteren AkteurInnen der Zivilgesellschaft uns mit der digitalen Konfliktbearbeitung befassen und schauen, wie wir unsere digitalen Konflikte miteinander lösen am besten.
Ja, schön zu hören, dass ihr weiter gefördert werdet. Ja. Das ist mal eine gute Nachricht. Marco, Wie siehst du die Entwicklung jetzt auch so in zukunftsgerichtet mit rechten Parolen, den Umgang damit? Wird sich das alles weiter ins Digitale verlagern oder bleibt der Austausch, der direkte Austausch genauso wichtig? Was?
Ich denke, der direkte Austausch bleibt genauso wichtig.
Ja.
Also natürlich haben fast alle Menschen ein Smartphone in der Tasche und das spielt eine sehr große Rolle in unserem Alltag. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die Gespräche, die ohne, also die nicht digital stattfinden. Und ich glaube, die sind genauso wichtig. Und an der Stelle, glaube ich, ergänzt sich das ja auch. Also vielleicht hilft es mir, wenn ich im digitalen Raum mal mutig war, wenn ich da mal interveniert habe. Vielleicht traue ich mich dann auch an der anderen Stelle in echt sozusagen mein Schweigen zu brechen, sage ich mal. Und andersrum kann es für mich genauso funktionieren. Und deshalb denke ich, es wird weiterhin notwendig sein, gegen rechts Parodie zu bieten, sowohl im Digitalen als auch als echtes Leben, keine Ahnung, aber ja.
Ja, und ich meine, umarmen können wir uns halt auch gut im echten Leben, ne? Und auch da einfach eine neue digitale Balance finden. Wir waren viel im Digitalen, Covid hat uns noch digitaler gemacht als eh schon. Und da auch wieder eine Balance zu finden, wann mache ich ihn auch wieder aus? Mhm. Und wie pflege ich meine Netzwerke eben auch im Offline? Also beides.
Mhm. So einen guten Ausgleich zwischen digitalen und realen Leben. Und das habt ihr auch bei den Ansätzen, die ihr beide ja auch habt, beim NDC in den Workshops, aber auch bei Lovestorm, bei den Trainings, dass sich das beides gut miteinander ergänzt. Ja? Dass man das gar nicht so separat sehen kann, sondern es beides fließt ineinander über. Und ja, hat somit auch einen Einfluss. Das ist gut zu hören.
Ich glaube, das ist wichtig, auch gerade, vorhin hast du es angesprochen, zu sagen, was ist gesellschaftlich vielleicht auch notwendig. Und da wäre meine Antwort auch ein konsequenter Antifaschismus.
Ja.
Und der muss auf allen Ebenen passieren, ne? Und das ist kann ganz unterschiedlich sein. Und das ist ja vielleicht auch eine Ergänzung zu sagen, ich kann den auch im digitalen Raum, kann ich antifaschistisch argumentieren oder Haltung zeigen, wie auch immer. Und das auch zu ergänzen und, glaube ich, gar nicht so als sozusagen einen Nachteil zu sehen.
Na, dann müssen wir aber auch in Zukunft für Strukturen, für digitale antifaschistische Strukturen natürlich sorgen und irgendwie auch ermöglichen, dass linke Menschen genauso selbstbewusst ihren Mund aufmachen können, wie es die Rechten tun. Weil die Rechten sind digital sehr, sehr sichtbar, Linke aus verschiedenen Gründen nicht. Und das darf sich sehr gerne ändern.
Das ist schon fast irgendwie das Schlusswort. Könnte man jetzt so als Schlusswort nehmen. Ich würde es trotzdem nochmal jetzt so aufmachen nochmal. Genau, also zum Abschluss. Was wünscht ihr euch für die Zukunft im Kampf gegen rechte Parolen, für Antifaschismus? Welche Veränderungen würdet ihr gerne in der Gesellschaft sehen? Oder wie sollten wir miteinander umgehen? Wie sollten wir miteinander diskutieren, argumentieren? Dann würde ich euch jetzt gerne, auch wenn das gerade ein sehr schönes Schlusswort eigentlich war, nochmal zu Wort kommen lassen. Marco, möchtest du?
Ich kann anfangen. Ich bin noch am Überlegen, was wünsche ich mir für die Zukunft? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ich glaube, zum einen wünsche ich mir, dass ich meinem Gegenüber zutraue, dass wenn ich mit wem argumentiere, dass mein Gegenüber, da ist Voraussetzung, wir sind gleich viel wert. Und ich glaube, das ist für mich wichtig im Umgang miteinander, dass wir uns nicht den Wert gegeneinander absprechen, sondern, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen plump, aber dass wir halt beides Menschen sind und dementsprechend gleich viel wert. Ob mein Gegenüber jetzt 10 Millionen mehr auf dem Konto hat oder nicht, sind wir gleich viel wert. Und ich glaube, das geht für mich gerade in der Gesellschaft sehr viel verloren, sondern oft ist es ein nach unten treten, oft ist sozusagen auch Abwertung vielleicht, sag ich mal, in den eigenen Reihen vorhanden und das wieder so ein bisschen aufzubrechen und das vielleicht an der Stelle öfter mal zu hinterfragen. Und für den Kampf gegen rechts auf einer Ebene von politischer Bildungsarbeit ist natürlich für mich sozusagen schwer zu sehen, dass viele Projekte eingestampft wurden jetzt über den Jahreswechsel. Also ich war auch als Hauptamtlicher beschäftigt beim NDC und habe sozusagen meine Stelle wurde eingekürzt. Und da, genau, für mich war es persönlich natürlich ein harter Schlag, aber auch zu sehen, viele andere Projekte bei uns im Netzwerk konnten gar nicht bestehen. Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, da wurde das ganze Projekt NDC eingestampft, weil die keine Finanzierung mehr bekommen haben. Und ich glaube, da würde ich schon einen Appell senden und auch zu sagen, wenn sozusagen eine Gesellschaft den Kampf gegen Rechtsextremismus ernst nehmen möchte, dann muss dafür auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden in Form von finanziellen Mitteln. Und auf der anderen Seite finde ich es schon auch eine Herausforderung zu sagen, ja, ich mache das weiterhin ehrenamtlich und was brauche ich denn dafür? Was brauche ich vielleicht auch in meinem sozialen Umfeld dafür? Was vielleicht ist es Austausch oder Leute können mich anders da drin unterstützen und so mehr sozusagen auch gemeinsam ins Handeln zu kommen und sich nicht vereinzelt zu fühlen. Ich glaube, das ist mir auch wichtig, sich gegenseitig aus einer Vereinzelung rauszuholen, weil ich glaube, das passiert auch an vielen Stellen, dass Leute sich oft alleine und einsam fühlen, gerade im ländlichen Raum. Also genau, ich wohne zum Beispiel in Strausberg in Brandenburg. Das ist natürlich ein Unterschied, wie ich sozusagen da einen rechten Kulturkampf wahrnehme, als wenn ich in Kreuzberg bin. Und so auch zu schauen, ich glaube, beide Räume sind sehr wichtig, dass die auch quasi von aktivistischen AntifaschistInnen bespielt werden, aber auch da sozusagen nicht den Blick zu verlieren füreinander.
Ja, danke. Man sieht es nicht, ich nick die ganze Zeit bei allem, was Marco sagt. also und hier auch echt extra auch nochmal das Finanzielle auch unterstrichen und dass es Ressourcen geben muss für antifaschistische Arbeit, für Bildungsarbeit, für Arbeit gegen rechts und für Arbeit für ein besseres Miteinander, klar. Und weil du auch meintest, so ja, vielleicht klingt es so plump, ich finde es aber auch irgendwie schön, oder? Weil ich dachte mir auch so, hey, mein Wunsch ist der gleiche, den ich als Kind hatte, Weltfrieden. Das ist irgendwie immer das Gleiche. Und das klingt immer so einfach, aber ja, im Endeffekt eigentlich das, Frieden, Gesundheit und dass wir das mit unserem Planeten hinbekommen. Weil, na, ich würde mir sehr wünschen, dass wir eine Möglichkeit irgendwie finden, das hinzubekommen, ohne uns gegenseitig zu zerfleischen. Das fände ich cool. Dementsprechend ja, auch wieder plump und wunderschön gesagt, Liebe und Solidarität tatsächlich, dass wir zusammenarbeiten und uns helfen. Und wir können es natürlich auch wieder anders plakativ machen. Ne? Natürlich Abschaffung des Patriarchats und des Kapitalismus, das können wir auch so sagen. Aber auf jeden Fall, dass wir zusammenhalten, das wäre schön. Ja, das wäre schön.
Dann haben wir doch ein Ziel, sag ich mal, für die Zukunft und an die Zuhörenden gerichtet. Vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ihr seid natürlich auch ansprechbar und auch buchbar, ja, um das Finanzielle mal auch nochmal hervorzuheben. Aber natürlich auch das in Aktion kommen und von Sofa aufstehen, aktiv werden, das kann man am besten mit Übung und mit Übung im digitalen Raum, mit Lovestorm und genauso in Argumentationstraining vom NDC. Und ja, das kann hier in Lichtenberg sein, aber auch in ganz Berlin, ganz Deutschland. Und außer leider in Sachsen-Anhalt. Jetzt nicht mehr vom NDC, vielleicht andere Möglichkeiten. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz reale Gefahr, die wir natürlich jetzt auch immer wieder sehen, auch in Sachsen, also verschiedene Projekte eingestampft. Das ist schade, aber positiv gesehen, es gibt noch Projekte und die sollten wir nutzen und unterstützen. Und deswegen Zusammenhalten, Solidarität wäre auch mein Abschluss. Und vielen Dank für eure Zeit, für das Gespräch und ja. Bis bald.
Vielen Dank. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.